So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute starten wir mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge des Europa-Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, heute Carlotta Duhring, Studienleiter an der Europäischen Akademie Berlin, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Carlotta.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ich stelle dich einmal kurz vor. Carlotta bringt nicht nur jede Menge Erfahrung aus der politischen Bildungsarbeit mit, sondern auch eine beeindruckende internationale Perspektive. Sie hat an der Viadrina in Frankfurt-Oder, Madrid und Tbilisi, bekannt unter Tiflis, studiert und war unter anderem als Carlo-Schmidt-Fellow bei den Vereinten Nationen in der Schweiz tätig. In ihrer täglichen Arbeit an der Europäischen Akademie Berlin beschäftigt sie sich mit Themen wie Demokratie, gesellschaftlicher Teilhabe, Nachhaltigkeit und globaler Zusammenarbeit. Und das mit viel Herzblut und kreativen Formen. Ob feministische Außenpolitik, europäische Jugendprojekte oder die Frage, wie wir Klimapolitik global gerechter gestalten können. Carlotta baut Brücken zwischen Theorie und Praxis, zwischen Europa und dem globalen Süden, zwischen Engagement und Empowerment. Wir freuen uns wirklich riesig, dass du heute da bist und danken dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, zu Gast zu sein in dem Podcast.
So, wir haben immer für jeden Gast, den wir hier vorstellen, immer eine Eingangsfrage, um erstmal so ein bisschen locker reinzukommen. Wir werden nachher auch noch mal ein bisschen deine Biografie streifen. Aber woran denkst du, wenn du an Europa denkst? Oder was bedeutet Europa für dich im Allgemeinen?
Sehr gute Eingangsfrage. Da könnten wir direkt wahrscheinlich eine Stunde füllen.
Schon eine Kurzvorlesung.
Oder drei. Europa ist Wahnsinn, bedeutet ganz, ganz viel für mich. Also weil es auch das, was Europa ja auch vor sich herträgt, diese Vielfalt, ich glaube genau, das bedeutet es auch für mich. Also es ist nicht eine einzige Sache, wo ich drauf zeigen und sagen würde, das ist Europa, sondern es ist ganz stark verankert in meinem Alltag, in meine Kindheitserinnerungen ganz stark verankert, aber eben auch, wie du es gerade in meiner Vorstellung gesagt hast, auch in meinem Job. Und für mich ist das sowas ja, ganz Lebendiges, was man erleben kann, was ganz Erlebbares ist Europa im Grunde für mich und etwas, was ich sehr schätze. Bin ganz froh und dankbar darum, Europäerin zu sein.
Das klingt toll und begeisternd. Weißt du noch, wann du ganz zu Beginn deines Lebens mal mit Europa in Verbindung gekommen bist? Wann war das allererste Erlebnis, was du mit Europa verbindest?
Also ich denke, meiner Kindheit zu Hause, meine Eltern haben nie, wir haben nie explizit über Europa gesprochen oder drauf gezeigt und gesagt, das ist Europa. Unser Alltag war schon europäisch geprägt, würde ich sagen. Mhm. Wir haben irgendwie Kinderbücher aus dem Urlaub zu Hause, die wir irgendwie im Sommer in Dänemark oder im Herbst in Frankreich gekauft haben. Haben sehr viel, also ne, unser Alltag war einfach, glaube ich, europäisch und in der französischen Bäckerei. So kam auch die große die Liebe zu Frankreich meines Vaters hat mich da sehr geprägt in jedem Fall. Waren einfach viel auch im Ausland auf unseren Reisen. Also der Alltag war schon europäisch geprägt. Und ich glaube, es gibt so eine Sache, die ich sehr, oder die ganz offensichtlich und bildlich auch europäisch ist in meiner Kindheit. Und zwar hatte ich über meinem Bett in meinem Kinderzimmer einmal eine ganz große Europakarte zu hängen, aber so eine für Kinder gestaltet, wo so die Sehenswürdigkeiten so dargestellt waren. Und mein Kopf lag quasi immer neben Spanien, die Iberische Halbinsel und Gibraltar, die Straße von Gibraltar dort. Und ich habe das sehr gern angeschaut. Es war immer schön nach dem Aufwachen oder Einschlafen. Ich hatte immer diese Karte dort und bin deswegen auch tatsächlich recht gut in Geografie in Europa, weil ich immer diese Karte vor der Nase hatte. Und ich hänge noch eine Anekdote dran, weil es ist ein ganz schöner Bogen dann eigentlich. Vor ungefähr 10 Jahren nach meinem Auslandssemester in Madrid bin ich dann mal ganz in den Süden gereist, nach Andalusien, an diesen Punkt Tarifa da unten. Dieser Punkt, dieser Zipfel, den ich ganz viele Jahre in meiner Kindheit immer gesehen habe auf dieser Karte, um dort mal zu stehen, rüber zu gucken, die Lichter von Afrika zu sehen und zu sehen, bis hierhin geht dann irgendwie Europa. Boah. Und diese Karte irgendwie, die immer über meinem Bett hing, die wir da mal im Buchladen gekauft haben, die ist so das erste Symbol, würde ich sagen, für Europa in meiner Kindheit.
Gibt es denn bei dir auch Schlüsselerlebnisse in deiner europapolitischen Erfahrung, wo du gesagt hast, boah, jetzt möchte ich mich mal wirklich europapolitisch engagieren. Das ist jetzt irgendwie gerade ein Punkt, der geht mir gegen den Strich, da möchte ich für ein anderes Europa kämpfen oder?
Ja, das in jedem Fall. Das in jedem Fall. Ich glaube, ich hatte nicht diesen Moment, wo ich dachte, jetzt mache ich Europapolitik. Ich bin da eher so reingewachsen. Also ich würde sagen, es ist wie so ein Puzzle oder Mosaik irgendwie an Erfahrungen. Du hast ja ein paar Stationen auch schon genannt. Also das weniger, aber ich denke, als die als es aufkam oder wir ganz viel die Migration übers Mittelmeer gesehen haben, die Seenotrettung dort gestartet ist mit der Sea-Watch ganz am Anfang. Das war was, was mich sehr berührt hat. Wir hatten das Lager Moria und so weiter in Griechenland. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Die Europäische Union, so wie sie ist, kann so nicht an ihren Außengrenzen mit Menschen umgehen. Das geht gegen die Werte und gegen auch das Europa, das ich kenne und das ich mag, wo ich auch stolz Europäerin bin. Da bin ich es dann nicht mehr. Ja. Das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, also stopp mal, das müssen wir anders gestalten, das geht so nicht.
Ja, ich glaube, wo du gerade dieses Thema ansprichst, diese Bilder haben wir alle noch im Auge, wo der Kommissionspräsident Barroso da in Lampedusa vor diesen aufgereihten Särgen steht. Ja. Und wo damals ja noch die deutsche Haltung war, Drittstaatenregelung, damit haben wir nichts zu tun. Ne? Ja. Wir sind ja Italien und
furchtbar.
Ihres Herkunftsland, ja.
Also, und das, was ich daran besonders erschütternd finde, ist, dass, ist jetzt sicher auch 10 Jahre her, und da reden wir heute noch drüber. Und das ist nichts, was sich wirklich grundlegend verändert hat. Im Gegenteil, wir haben viel, viel, viel mehr noch zivilgesellschaftliche Organisationen im Mittelmeer, die da ihre Arbeit tun. Also das zeigt auch, ne, Europa ist nie fertig. Also da muss mal dranbleiben.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir doch mal zu dem, was du so beruflich machst. Da würde mich mal interessieren, war es schon so immer dein Wunschberuf, dass du im europapolitischen Kontext beschäftigt sein möchtest, oder hattest du früher mal ganz andere Ideen, was du machen möchtest?
Auch da bin ich reingewachsen. Als Kind wollte ich mal Postbotin werden. Dachte, ist man viel draußen, auch schön, die Briefe einwerfen. Europa kam dann später. Es war lange so ein Hintergrundrauschen und ich habe gemerkt, ich habe da eine Begeisterung dafür, konnte aber nicht sagen, ach, das ist Europa oder diese Europapolitik tatsächlich. Also ich bin da, habe so meine Erfahrungen gemacht und ich glaube auch so ein wachsendes politisches Verständnis irgendwie, was mich dahin geführt hat. Ich hatte im Bachelor ursprünglich Kommunikationswissenschaft studiert und habe gemerkt, ich möchte irgendwie in diese Richtung gehen und hatte zusätzlich interkulturelle Kommunikation studiert. Und darüber kam ich dann zu meinem Auslandssemester in Madrid, wo ich internationale Beziehungen gemacht habe und gemerkt habe, Moment, diese internationale Politik, das ist ja, was ich eigentlich machen möchte, gepaart mit Sprachen, Sprachkenntnisse und so weiter. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ach, Europapolitik, Mensch, das ist es ja. Ich habe es also entdecken müssen im Grunde und habe dann viel gearbeitet auch in der interkulturellen Kommunikation als interkulturelle Trainerin und habe gemerkt, diese Wissensvermittlung macht mir wahnsinnig Spaß und habe diese Dinge in einen Topf geworfen, also die Europapolitik und diese Leidenschaft für die Wissensvermittlung, für Workshops, Trainings, und bin dann bei der europapolitischen Bildung gelandet. Aber es ist auch da ein Puzzle im Grunde an verschiedenen Stationen, was mich dahin geführt hat.
Hast du mal vielleicht Ratschläge oder kennst du irgendwie Förderprogramme, die vielleicht auch für junge Menschen wichtig sind, zum Beispiel Erasmus Plus oder der Europäische Freiwilligendienst oder sowas? Bist du mal mit sowas in Kontakt gekommen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe schon zu Schulzeiten, und das kann ich jedem nur ans Herz legen, ich habe es geliebt, ich glaube, ich war in der 11. Klasse damals, ich war gerade 15 geworden, einen Austausch nach Frankreich gemacht, diese Programme. Ich glaube, es war damals dieses Brigitte Sousel-Programm. Für 3 Monate war ich in Rennes, in der Bretagne. Eine ganz wunderbare und zutiefst europäische Erfahrung, die ich damals gar nicht so hätte benennen können. Aber im Nachhinein merke ich, da hat es mir im Grunde das Herz für Europa geöffnet, dass ich dort sein konnte, dass ich das erleben konnte, diese andere Kultur, die andere Familie dort reinwachsen konnte, andere Schulsysteme, das alles kennenlernen. Das habe ich gemacht. Ich habe im Studium, war ich 2-mal im Ausland, eben 1-mal in Madrid über Erasmus, dort studieren, an der Uni nochmal was ganz anderes kennenlernen, auch andere Menschen aus anderen europäischen Ländern kennenlernen. Das war, glaube ich, auch ein Schlüsselerlebnis für mich. Und eine Sache, die ich gemacht habe, die vielleicht so ein bisschen off the beaten track ist, ich habe so ein Woofing gemacht, das ist dieser Verband Worldwide Opportunities on Organic Farms, heißt das, so diese Abkürzung.
Groofing?
Woofing.
Woofing.
Woofing, W-W-O-F, glaube ich, Worldwide Opportunities on Organic Farms, ja genau. Wo man als Freiwillige auf einem Biobetrieb für Gemüse oder so, in ganz Europa, weltweit gibt es das sogar, tätig sein kann und gegen Kost und Logis. Und dann habe ich in Nordspanien einen Sommer, wir waren glaube ich 3 Mitarbeitende, da haben wir Tomaten und Lauch und so geerntet. Und auch eine sehr schöne europäische Erfahrung und etwas, was mich sehr gestärkt hat, erstmal in den Sprachkenntnissen, aber auch zu erleben, klar, es ist hier anders, aber irgendwie ticken wir total gleich. und zu merken, ah, das macht mir Spaß, das ist schön. Und dann habe ich eben daraufhin auch beschlossen, ah, ich will hier auch noch ein Auslandssemester dranhängen. Also diese Erfahrung, ja, da würde ich nur zu ermutigen, finde ich wahnsinnig schön. All diese Programme, sowas wie Kulturweit, Weltwärts oder eben Europäischer Freiwilligendienst, das sind alles Dinge, die man, glaube ich, die Station, die man am besten mal ja, mit aufnimmt und es einfach erlebt, weil das ist eine ganz tolle Chance, wo ich finde, das bietet sich später auch nicht mehr so. Und wenn man on the job ist, so wie ich jetzt, und Familie hat, dann kann man nicht mal eben so 6 oder 8 Wochen woanders eintauchen. Also es ist eine sehr schöne Chance.
Ich fand das gerade so schön, wo du sagtest, da im Grunde genommen sind wir ja gleich alle in Europa. Ich frage manchmal auch, uns trennt doch gar nicht so viele. Und wenn ich mal den Blick wage über den Atlantik in die Vereinigten Staaten, da denkt man sich, das ist ein Land, aber so unterschiedlich, wie es gar nicht sein könnte zwischen Florida und so Alaska oder ja, so. Und wir sind in Europa, wie du gerade so sagtest, wir sind doch eigentlich gleich und dann sprechen wir trotzdem mit so verschiedenen Zungen immer. Das kam mir gerade so in den Sinn.
Das ist wahr, ja.
Gibt es ein besonderes europapolitisches Thema, das dir am Herzen liegt? Du hattest eben schon Migration angesprochen. Vielleicht darüber hinaus noch irgendwie? Ja.
In jedem Fall die Klimapolitik ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und auch über diese klassischen Themen hinaus, also klar, nachhaltige Energien und so weiter. Aber ich glaube, ein Thema, was mich da auch sehr berührt oder was ich wichtig finde, ist die soziale Verträglichkeit unserer Klimapolitik. Weil wir sehen es in Wahlergebnissen, dieses Thema, es ist und bleibt wichtig, das wissen wir. Und gleichzeitig es ist aber nicht wirklich verankert. Es ist gesellschaftlich nicht wirklich verankert. Es ist politisch wenig verankert. Es ist klar, okay, es schwirrt irgendwie so rum, aber eigentlich, ja, wir haben den European Green Deal. Es wird viel gemacht, das ist richtig. Aber auch, es gibt auch viel Gegenwind, weil die Leute einfach sagen, nee, das ist mir, es gibt andere Sachen, die mir wichtiger sind. Mein Wohlstand, die Bildung und so weiter. Komplett verständlich. Und darum, ja, liegt mir vor allem die Frage, wie schaffen wir denn diese Transformation so, dass sie verträglich ist und dass die Leute es auch gerne mittragen. Also das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ganz, ganz stark auch Demokratieförderung, Zivilgesellschaft zu stärken. Dass Zivilgesellschaft einfach einen Raum braucht, einen ganz starken Platz braucht. Ich glaube, es ist auch sehr verankert in meiner Zeit in Georgien. Ich habe dort studiert und habe im Anschluss auch meine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben. Zu der Rolle von Zivilgesellschaft, um Demokratien zu stärken, die ist unerlässlich. Wir schaffen es nicht ohne zivilgesellschaftliche Akteure. Und dort ist der Raum, dieser Civic Space, wie er genannt wird, sehr, sehr, sehr eng für Zivilgesellschaft. Und in Deutschland haben wir ein wahnsinniges Privileg, dass wir so gut und viel arbeiten können. Es ist auch nicht immer ideal, ne? Das weiß ich auch aus meiner Arbeit heraus. Aber das muss einfach gestärkt werden. Und diese Rolle darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, was Zivilgesellschaft leistet und auch oft einen Raum füllt, den Politik nicht füllt. Nicht füllen will, nicht füllen kann, wie auch immer. Das ist auch ein Herzensthema.
Ja, Demokratieförderung ist mir jetzt gerade mal hängen geblieben. Ganz wichtiges Thema. Beim Thema Klima ist es ja immer irgendwie, du merkst noch nicht so direkt diese Herausforderung. Mal hat man mal einen wärmeren Sommer, aber dann war es das aber auch schon wieder. Aber das wird halt in der Zukunft noch viel, viel, viel stärker. Und ganz wenn man es dann erst wirklich spüren, ist es fast schon zu spät. Also hier wirklich früh sozusagen sensibilisieren, wie du schon sagst. Du hast jetzt schon viel genannt, kommen wir mal so zum Thema so Zukunfts- und Visionen. Ich habe hier noch eine Frage, die brennt mir immer so im Herzen. So, welche europäischen Herausforderungen siehst du besonders drängend? Jetzt hast du da schon Klima und Demokratieförderung und sowas genannt. Wenn sich junge Menschen dort engagieren wollen, was würdest du jungen Menschen raten? Wo kann man sich da europapolitisch vielleicht mit einbringen?
Ich würde immer raten, sich einem Thema zu verpflichten, das einem selbst ganz, ganz stark am Herzen liegt. Es gibt in Europa immer viel zu tun, was ich vorhin schon sagte. Europa ist nicht fertig und soll es auch nicht sein. Das ist auch bewusst und gut so, dass es so ein lebendiges Projekt ist, was sich weiterentwickelt entlang der Bedürfnisse der Europäerinnen und Europäer und entlang dessen, was in der Welt passiert. Deswegen würde ich mich gar nicht auf ein Thema festlegen und sagen, Leute, wenn ihr was machen wollt, macht das, sondern was ist für euch wichtig? Also welches Thema treibt euch auch um? Wo sagt ihr, das ist, ja, da sehe ich ein Problem oder eine Herausforderung und das ist mir persönlich wichtig, sei es, ich will irgendwie, Bildung ist mir wichtig, weil ich gemerkt habe, dass ich da in der Schule oder im Studium, dass mir da was gefehlt hat oder was auch immer es sein mag, aber dass man sich etwas sucht, wo man selber eine Begeisterung für hat, weil dann macht das Engagement auch sehr viel Spaß. Also dann die Arbeit, die man dann tut, ist dann auch leicht, würde ich sagen. Und dann würde ich entlang des Themas immer schauen, welche Akteure gibt es schon, wo kann ich mich anschließen, wo finde ich Gleichgesinnte. Ehrenamt ist ein wahnsinnig toller Einstieg, wenn man sich nicht gleich verpflichten will mit einem Studium oder einem festen Job, wo man sagt, oh, vielleicht, ich will erst mal schauen. Finde ich, ist Ehrenamt einfach eine goldene Gelegenheit, sich da mit anderen zu vernetzen, auch zu hören, was machen die denn so, wie engagieren die sich, wo haben sie was gelernt, ne, oder wo sehen sie auch Möglichkeiten, sich einzubringen. Das in jedem Fall. Das ist, glaube ich, ein toller Einstieg. Und sonst jetzt, na klar, ich komme aus der europapolitischen Bildung, solche Angebote auch wahrnehmen. Also zu schauen, was gibt es vielleicht für Seminare, Workshops, wo ich nochmal mehr zu dem Thema erfahren kann, was mich interessiert. Weil auch dort trifft man immer auf Gleichgesinnte. Und das ist im Grunde der Schlüssel, weil alleine kann man ganz viel machen und so. Aber Veränderung funktioniert eigentlich nur gemeinsam, im Dialog zusammen mit anderen.
Ja. Ich habe noch zum Abschluss eine Frage, und zwar, es gibt ja immer diese so Erhebungen von dieser Sinusstudie oder so, wo Jugendliche gefragt werden, wie schaut ihr in die Zukunft, und die Ergebnisse sind immer meistens erschreckend, wie gerade die junge Generation befürchtet, dass es eher schlechter wird in der Zukunft als besser. Wenn wir mal so, oder wenn du mal so 5 oder 10 Jahre in die Zukunft blickst, was glaubst du, wo werden wir stehen, und kannst du es vielleicht etwas positiver formulieren? Hast du vielleicht positive Standpunkte, wo du sagst, da kann man sich eigentlich drauf freuen, da wird es gut werden?
Ja, das ist jetzt eine sehr herausfordernde Frage in diesen Zeiten, wo wir so einen Präsidenten in den USA haben, der eigentlich uns jeden
Deswegen hatte ich 10 Jahre dir auch gegeben. Danke. Vielleicht wird es nach Trump vielleicht besser.
Oh Gott, hoffen wir es. Ja, eben, also es ist einfach, sind so Zeiten, wo man morgens aufsteht und gefordert ist, was Positives zu sehen. Aber ich glaube, es ist berechtigt, zuversichtlich zu sein, auch weil ganz viel in unserer Hand liegt. Klar gibt es dort einen Präsidenten, der im Amt ist und der dann eines Tages auch mal wieder was anderes tun wird, als Präsident zu sein, und dann folgen hoffentlich demokratische Kräfte. 5 oder 10 Jahre in die Zukunft zu schauen, meine Hoffnung wäre oder mein Wunsch, dass wir da ein starkes Europa sehen, was auch aus dem erwächst, woran wir gerade arbeiten. Wir stecken alle, glaube ich, sehr viel rein, die für sich für Europa stark machen. Und meine Hoffnung wäre, dass wir dann ja eine handlungsfähige EU sehen, eine EU, die weiterhin offene Grenzen hat, wo wir gut zusammenleben, wo wir auch gerade jungen Menschen eine Chance bieten, das zu tun, worauf sie Lust haben, sei es ein Studium im Ausland oder Reisen, was sich zu engagieren, was Tolles zu erleben. Also das auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben Frieden in Europa, dass wir keinen Krieg auf europäischem Boden haben, doch sonst nicht in der Welt, sowieso klar. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir da Lösungen finden werden. Und vor allem glaube ich wirklich, dass wir jetzt auch eine Generation haben, eine junge Generation, die kommt, die auch sehr darum weiß, was auf dem Spiel steht, was ja diese Studie auch zeigt, dass sie einfach sagen, hui, da ist ganz schön viel im Argen. Und meine Hoffnung oder mein Wunsch wäre, dass wir alle dann auch erkennen, wir können auch selber was tun, wir können auch selber mit anpacken, weil stillsitzen und zugucken, da wird es auf gar keinen Fall besser. Da bin ich aber sicher, dass viele Leute es erkennen und auch den Mehrwert darin sehen, nicht nur für eine gute Zukunft, sondern auch für sich selbst, da einen Beitrag zu leisten. Ja, also ich bin zuversichtlich, dass wir da in 10 Jahren an einem Punkt stehen, wo wir sagen, hier sind wir eigentlich gerne. Es wird immer Herausforderungen geben, das kann man nicht verschweigen. Und auch in der Weltpolitik auf internationalem Parkett passiert sehr viel, wo wir immer Herausforderungen haben werden. Und zugleich glaube ich aber, dass wir in Europa sehr gut gewappnet sind, auch gerade aufgrund dieser wahnsinnigen Vielfalt, die wir hier haben, die du auch schon kurz angesprochen hast. Und diesen Zusammenhalt, den wir haben, wo wir sagen, am Ende sind wir irgendwie alles Europäerinnen und Europäer, und mag naiv klingen, sicher, aber ich glaube, das ist vielleicht der Kern, auf den man sich immer wieder besinnen muss, jenseits all dieses Trubels, der drumherum ist, und dann hat man wahrscheinlich eine Chance, mit den Herausforderungen umzugehen. Hoffentlich haben wir Holz, worauf wir klopfen können.
Wir klopfen mal auf Holz, ja. Ich persönlich würde mir mehr europäische Integration wünschen, ja, dass das angepackt wird.
Und wie zuversichtlich bist du?
Ja, ich möchte es auch positiv beenden. Also ich denke, dass das kann gut werden, wenn sich die Europäerinnen und Europäer gewahr werden, dass sie wirklich nur zusammen in der Welt eine Stimme haben. und kein vielstimmiger Chor von 27 das jeweils machen kann. Aber ich weiß auch um die Herausforderungen. Natürlich im Europäischen Rat wird es immer Leute geben, die blockieren, wenn sie dazu die Möglichkeit haben, was mich da eher so ein bisschen pessimistisch stimmt. Mhm. Aber ich glaube, dass auch gerade der Ukraine-Krieg, über den wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, aber zeigt, dass das Bewusstsein bei den Europäerinnen und Europäern wächst, dass wir nur mit einer Stimme da auch wirklich gegenhalten können. Und vielleicht wird sich in 5 oder 10 Jahren ja mal herausstellen, dass Trump eine Chance für Europa war.
Ja, um uns enger zusammenwachsen zu lassen, das mag sein.
Ja.
Ich denke auch immer bei einer Integration, wir haben so viele tolle europäische Länder, die noch nicht Mitglied sind in der Europäischen Union. Das kann auch eine wahnsinnige Chance sein. Es ist eine Herausforderung. Wie findet man unter 27 schon eine Stimme? Wie soll man dann unter 30 oder 40 eine Stimme finden? Und zugleich ist das, glaube ich, eine Bereicherung. Also da bin ich ganz bei dir. Herausfordernde Zeiten lassen einen vielleicht auch sehr zusammenwachsen. Und alleine beispielsweise wäre Deutschland, wäre Frankreich, all diese tollen, großen, starken Staaten in der EU, wären wir sehr, sehr, sehr schwach. Also da brauchen wir schon Europa drumherum. Da bin ich ganz bei dir.
Liebe Carlotta, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben heute unsere allererste Ausgabe des Europa-Podcastes jetzt hiermit beendet. Das kann ich jetzt mal spoilern. Du warst unser allererster Gast.
Toll, was eine Ehre.
Ja, aber natürlich. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es wird auch in der nächsten Woche wieder eine neue Folge geben. Seid gespannt und bleibt dran. Herzlichen Dank nochmal dir, Carlotta.
Vielen Dank.